Ja, wir haben heute ein nicht so leichtes Thema vor uns. Wie kann ich Kränkungen, Bitterkeit in Vergebung und Segen wandeln? Wie funktioniert das? Das Ziel der heutigen Predigt sind eigentlich zwei Dinge. Ich möchte einmal aufzeigen, dass jeder von uns irgendwo im Leben immer mal wieder etwas einstecken muss, was wehtut. Das können Mobbingprozesse sein, das kann Verletzungen sein, Kränkungen, und das kann zur Bitterkeit führen, dass sich ein bitterer Stachel im Herzen festfrisst. Das ist normal, das gehört zum Leben dazu. Aber wie kann ich das jetzt wegbekommen und in Vergebung wandeln? Und ich werde am Ende sagen, dass es geht. Ich werde Tipps dazu geben, wie das funktioniert. Aber ich möchte vorausschicken auch, das ist eine sehr klare Sache auch des Willens. Will ich das überhaupt? Gesund werden, mit Jesus leben, ein sinnerfülltes und fröhliches Leben haben, will ich das überhaupt? Dann kann diese Predigt sehr hilfreich sein, wenn ich das wirklich will. Es gibt eine kaum zu unterschätzende Gefahr für unser geistliches Leben, und das ist Bitterkeit. Sie zieht eine schmutzige Spur in unsere Herzen, verändert uns, lässt uns vielleicht sogar zu Zynikern oder zu frustgeladenen Christen werden. Warum mit Bitterkeit nicht zu spaßen ist, möchte ich beleuchten. Und ich schließe, wie gesagt, Kränkung und Mobbing mit ein, denn sie haben ähnliche Wurzeln mit ähnlichen Folgen. Drei Bibelstellen sollen uns heute ein Stück weit Pate stehen. Sprüche 14, Vers 10, dort steht es: Jedes Herz hat seine Bitterkeit. Eine klare biblische Aussage. Machen wir uns das nicht vor. Und wenn jemand sagt, kenne ich nicht, der lügt. Jeder hat mal Bitterkeit im Herzen. Zweite Bibelstelle, Hebräer 12, Vers 15, achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Im Römer 12, Vers 8 lesen wir: Tragt euren Teil dazu bei, mit anderen im Frieden zu leben, soweit es möglich ist. Schaffe ich es, kann Bitterkeit weichen. Einige Beispiele, wie eine bittere Wurzel entstehen kann. Zum Beispiel durch Mobbing. Ey, du Hässliche, wir lassen dich hier nicht rein. Ein paar Kinder stehen an einer Bushaltestelle, es regnet in Strömen. Zwei Jungs, 8 und 9 Jahre alt, mit Ranzen auf den Rücken, größer als das Mädchen natürlich, schubsen das Mädchen pausenlos weg. Sie möchte auch unter dieses schützende Vordach kommen, damit sie nicht nass wird vom Regen. Doch die Jungs lassen sie nicht. Sie lachen sie aus. Das Mädchen weint. Keiner nimmt von ihr Notiz. Ein Typ sitzt bereits im Bushäuschen, spielt mit seinem Handy. Hier wird ein junges Mädchen gemobbt. Wenn man ihr immer wieder zu verstehen gibt, dass sie nicht gewollt ist, dass sie nichts taugt, dann wird in ihr eine Wurzel aufgehen, eine Bitterkeit. Das macht was mit ihrem Leben. Mobbing ist das, was die Seele immer wieder verletzt, was der Seele immer wieder Schmerzen oder Schaden zufügt und darüber einen Menschen verzweifeln lässt. Das ist Mobbing. Wie viele Menschen erleben das in unseren Tagen? Sehr, sehr viele. Oder durch Kränkungen kann Bitterkeit entstehen. Es war nur eine kurze Bemerkung. Beim Rausgehen aus dem Gottesdienstraum, eine ältere Frau sagte zu jungen Sängerin, die gerade nach dem Gottesdienst, nach der Predigt ein Sololied gesungen hatte, dass sie ihr Auftreten arrogant fand. Aber diese Bemerkung hat sich tief in die Seele dieser 20-jährigen jungen Frau eingegraben. Ich singe nie wieder in der Gemeinde, sagte sie mir später als Gemeindepastor, und es hat mich viel Mühe gekostet, sie für eine weitere Mitarbeit in der Musikarbeit gewinnen zu können. Und wenn solche Kränkungen nicht sofort bearbeitet werden, bohren sie sich in unser Herz und es entsteht eine bittere Wurzel. Oder da ist da der Mann, der seit vielen Jahren Streit mit seinem Nachbarn hat. Und darauf wird er hin angesprochen. Dann sagt, das ist eine Sache zwischen mir und Gott, das geht euch alles nichts an. Nein, mit meinem Nachbarn bin ich fertig, darüber rede ich nicht mehr und wir gehen uns auch schon lange aus dem Weg. Auch hier hat sich längst eine bittere Wurzel gebildet. Hier sind Beziehungen zerstört. Bitterkeit kann viele Auslöser haben, aber das Ergebnis ist so erschreckend. Bitterkeit vergiftet unsere Seelen fast unbemerkt. Und wenn sie sich festsetzt, dann kann sie unsere Seele auch zerfressen. Nicht nur uns, auch die Menschen unseres Umfeldes leiden darunter. Auch in der Bibel entdecken wir immer wieder Menschen, die bitter geworden sind. Zum Beispiel durch Schicksalsschläge, wie wir das bei Naomi sehen können in Ruth, im Ruth-Buch, Kapitel 1 und so weiter folgende. Und sie sagt ja auch zu ihren Verwandten, nennt mich Mara. Und das heißt, nennt mich die Bittere. Bitter geworden aufgrund von Schicksalsschlägen. Sie hat ihren Ehemann und ihre beiden Söhne verloren. Oder die Ägypter unterdrückten die Israeliten. Und in dieser Zeit wurde das Volk der Juden bitter. Einmal gegen Gott, immer wieder angeklagt, aber auch gegen ihr eigenes Schicksal. Da hat sich eine bittere Wurzel in ihrem Herzen festgefressen. Oder bei Hannah. Der Herzenswunsch, Nachwuchs zu bekommen, die Kränkung, die sie ständig einstecken musste durch Penina, der zweiten Frau ihres Mannes. Sie blieb kinderlos. Und auch hier war eine bittere Wurzel. Wie gut, dass Hannah das bearbeitet hat und immer wieder damit zu Gott gegangen ist und Gott ihr letztendlich irgendwann Kinder geschenkt hat, 1. Samuel nachzulesen. Oder auch bei Lea, Zurücksetzung. Ihr Mann liebte Rahel mehr als sie. Das machte ihr Herz bitter. Oder bei Esau und Jakob, die sich gegenseitig und die immer wieder vom Betrug lebten. Wie viel Bitterkeit war in der Familie und bei diesen beiden Männern. Und noch eine interessante Geschichte. Paulus schreibt den Männern etwas, uns Männern etwas in Stammbruch. Er sagt zum Beispiel, liebt eure Ehefrauen, damit sie euch gegenüber nicht bitter werden. Also Bitterkeit ist ein Thema, ein großes Thema in der Bibel. Betrachten wir einmal die Definition von Bitterkeit. Es ist eine immer wiederkehrende Konzentration auf das erlebte Negative. Es prägt uns so sehr im Kopf und in unserem Herzen, dass wir Glücksgefühle, Freude, Zufriedenheit immer seltener empfinden und zum Teil dann auch gar nicht mehr wahrnehmen. Es ist alles nur noch schrecklich. Das ist Bitterkeit. Das ist die Folge von Bitterkeit. Man steigert sich hinein, man hat Groll gegen den Auslöser von Bitterkeit, oft sogar mit Wut und mit Rachegedanken. Verbitterung ist eine Anpassungsstörung, es ist die Verunreinigung des Herzens durch verletzende Erlebnisse. Sie kann nach lebensüblichen Belastungen, wie zum Beispiel einer Kündigung, Partnerschaftsprobleme, zwischenmenschliche Konflikte, Verlusterlebnisse, Verletzungen, Mobbing und manch anderes entstehen. Vor allem immer dort, wo Menschen sich ungerecht behandelt fühlen, wo sie Kränkung haben einstecken müssen oder wo sie herabwürdigend, nicht wertschätzend behandelt werden. Dort kann Bitterkeit entstehen. Man ist dagegen so hilflos. Man kann dagegen nichts unternehmen. Und dann frisst sich da was in der Seele fest. Was sind die Folgen? Wut, Rachegedanken, Groll, Feindseligkeit, aber auch Enttäuschung. Frust, oft innerer Rückzug bis hin zur Depression. Oft geht es einher mit Schlafstörungen, mit Magen-Darm-Problemen, mit Essstörungen und manch anderem. Und immer wieder dreht man sich um das kränkende Erlebnis, um die Person, die es einem zugefügt hat oder die Personen, wenn es mehrere sind. Es ist so ein Kreislauf. Und man verliert sich irgendwann in dieser Spirale und wird bitter. Immer dort, wo sich Ärger, Frust und Zorn in unserem Herzen festsetzen, kann daraus Bitterkeit werden. Der Hebräerbrief spricht von der Wurzel der Bitterkeit. Wurzeln sind ja bekanntlich auf Wachstum angelegt. Ja, die Wurzeln sind notwendig, haben wir sie, transportieren sie das Wasser aus der Erde über den Stamm in die Blätter und es entsteht Wachstum und Frucht. Und genau dasselbe, dieses Bild wird gebraucht. Wenn Bitterkeit immer wieder genährt wird, dann wird sie uns irgendwann beherrschen, so sehr beherrschen, dass wir all das Gute und Positive, ja, verlieren, ja, vielleicht sogar Gott selbst verlieren. Bitterkeit sieht man nicht. Man kann sie sogar sehr fromm kaschieren. Und doch ist sie ein Gift, das seine tödliche Wirkung langsam entfaltet, für einen selbst, aber eben auch für die Menschen, nicht auch die Menschen unseres Umfeldes leiden darunter. Darum meine Frage, wie viel Bitterkeit tragen wir in unserem Herzen? Bitterkeit, die immer noch weiter wächst? Ärger, Wut, der sich festgesetzt hat? Schuld, die nicht vergeben ist? Verletzungen, wo die Wunden immer noch nicht verheilt sind? Ihr Lieben, Bitterkeit ist keine Lappalie, die man einfach übergehen kann. Sie ist sehr, sehr ernst. Sehr, sehr ernst. Und wo sie sich festgefressen hat, entsteht Schaden. Und viele Menschen landen dann irgendwann in therapeutischen Gesprächen, in psychologischen Gesprächen, bis hin zur Depression kann das führen. Ich möchte darüber nachdenken, im zweiten Teil jetzt, wie wir Bitterkeit in Vergebung und Segen wandeln können. Das erste ist ein Erkennen. Ja, es gibt Bitterkeit auch in meinem Leben. Nochmal die Bibelstelle aus Sprüche 14, Vers 10. Jedes Herz hat seine eigene Bitterkeit. Die Bibel macht es schonungslos deutlich, dass das in jedem von uns steckt. Wir alle stehen in der Gefahr, bewusst oder unbewusst einander Schaden zufügen zu können. Und wir alle stehen in der Gefahr, dass wir das, was andere uns zufügen, auch persönlich nehmen. Dass wir die sachliche Ebene verlassen und es tut uns eben im Herzen weh. Statt den Filter davor zu schalten und zu sagen, keep cool, Jörg, alles nicht so wichtig, du bist ja ein von Gott geliebtes Kind, lass ihn oder sie reden, egal. Nein, wir können das nicht immer. Ich auch nicht übrigens, davon mal abgesehen. Und wir alle stehen in der Gefahr, Bitterkeit auch zuzulassen, da keinen Riegel vorzuschieben. Und mit einem Feindbild, der oder die ist einfach doof und weil der oder die mir Schaden zugefügt haben, mag ich die Person eben nicht. Und weil ich sie nicht mag, ist das jetzt mein Feind und ich suche nur nach einer guten Möglichkeit, wo ich dem oder der das auch zeige, wie doof sie ist. Kennen wir solche Mechanismen? Ich kenne die Mechanismen. Aber tief in unserem Herzen ist auch eine Sehnsucht verankert nach Heilung, nach Leben, nach Liebe, nach Gott, nach Ewigkeit, nach Erlösung, nach guten Beziehungen. Und so haben wir immer ein Spannungsfeld. Auf der einen Seite das Gute, was Gott will und was wir auch wollen, wo wir hin möchten. Und auf der anderen Seite das, was uns so wehgetan hat, die Verletzung und das, was uns so runterzieht. Und darum ist die Selbsterkenntnis zuerst einmal sehr, sehr wichtig. Ja, es gibt Bitterkeit. Bitterkeit und ich entscheide, was in mein Herz darf und was eben nicht. Und das ist der entscheidende Lernprozess. Ich entscheide, was in mein Herz darf und was eben nicht. Menschen können mir nur dann Schaden zufügen, wenn ich es zulasse. Wenn ich es nicht zulasse, können mir Menschen keinen Schaden zufügen. Logisch, ne? Logisch, ne? Ich gebe gleich noch ein paar Tipps, wie wir das praktisch umsetzen können. Das Zweite, was mir an diesem Punkt jetzt wichtig ist, ich muss auf der anderen Seite auch verstehen, dass Gott über meinem Leben ganz viel Gnade ausgegossen hat und nicht nur über meinem Leben, dass es der liebende Vater im Himmel uns allen seine Gnade schenken möchte. Hebräer 12, Vers 15, achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Bitterkeit beginnt immer dort, wo ich mich von Gott löse und wo ich seine Gnade und seine Liebe zu mir außer Acht lasse. Ich habe im letzten Jahr und auch in diesem Jahr Dinge erlebt, die waren sehr, sehr unschön. Und auch sie haben in meinem Herzen eine bittere Wurzel aufkeimen lassen. Ich habe mir dann Hilfe gesucht durch Gespräche bei einem sehr guten Psychologen. Und er hat gerade diesen Aspekt mir sehr klar vor Augen gemalt. Er hat mir wieder ganz deutlich gesagt, du bist ein von Gott geliebtes Kind und stehst unter der Gnade Gottes. Lass es doch nicht zu, dass Menschen dir Schaden zufügen dürfen. Wie funktioniert das, habe ich gefragt, indem er mir gesagt hat, Denk doch mal darüber nach, was hat Gott alles in deinem Leben getan? Wo hat Gott dir Gnade geschenkt in deinem Leben? Was hat er durch dich wirken können in deinem Leben? Und wir kamen darüber ins Gespräch. Und ich musste dann sehr beschämt einräumen, ja, das habe ich fast vergessen. Wie viel Gutes Gott in meinem Leben getan hat. Und ich könnte jetzt viele, viele Beispiele nennen. Und dann sagte mir der Psychologe, das, was Gott dir in deinem Leben geschenkt hat, kann dir keiner nehmen und kann dir keiner kaputt machen. Und das, was du in deinem Leben geleistet hast, sagte er, alle Achtung, lass dir das von anderen Menschen nicht kaputt machen. Und ich habe es ganz neu lernen müssen und auch ganz neu verstehen müssen, wie groß die Gnade Gottes ist. Und ich habe dann als zweites auch noch verstehen müssen, auch die, die mir Schaden zugefügt haben, stehen ebenfalls unter der Gnade Gottes. Und auch Gott hat etwas Gutes mit diesen Menschen vor und liebt sie von ganzem Herzen. Und Gott möchte auch diese Menschen von ganzem Herzen weiterbringen. Und das zu lernen und anzunehmen, ist eine sehr wichtige geistliche Lektion, die wir alle immer wieder auszulernen haben. Es steht uns nicht zu, Menschen platt zu machen, nur weil wir meinen, es zu dürfen, weil sie uns verletzt haben. Das steht uns nicht zu. Gott tut es auch nicht. Warum machen wir es dann? Unser Vater im Himmel hat alle Voraussetzungen geschaffen, dass die Macht der Sünde und auch die Macht der Bitterkeit, des Ärgers, der Zorn und der Verletzung unser Leben nicht beherrschen muss. Es liegt also an mir, Gottes gnädiges Wirken nicht im Wege zu stehen. Wenn ich einen Mangel an Gnade in meinem Leben spüre, dann hat das nichts mit Gott zu tun. Dann hat das was mit mir zu tun. Und dann muss ich was ändern. Dann kann ich auch nicht Gott anklagen, bringt eh nichts. Sondern dann darf ich mal in mich selbst hineinhören und hineinschauen. Und vielleicht gibt es Dinge zu verändern. Wer in Bitterkeit lebt, hat keine heile Beziehung zum Herrn. Aber er hat gestörte Beziehungen zu Menschen. Und die müssen geheilt werden. Darum meine Bitte, wer sich hier wiedergefunden hat, braucht eine neue, lebensverändernde Begegnung mit unserem Herrn. Und wo wir die Größe und Tiefe und Weite seiner Gnade verstehen, dort wird Bitterkeit weichen. Ich ergänze, oft brauchen wir dazu seelsorgerliche oder therapeutische Hilfe. Bitte holt sie euch. Bitte holt sie euch. Es dient uns nur zum Besten. Denn was hat Gott für ein Ziel mit uns? Das wäre die dritte Aussage. Er möchte, dass wir mit allen Menschen im Frieden leben, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir Glück empfinden, Segen empfinden, Freude im Leben empfinden, dass wir den Segen Gottes auskosten können, ohne dass uns permanent irgendwelche negativen Gedanken im Kopf und im Herzen rumschwirren. Das ist das Ziel Gottes. Und darum sagt der Römerbrief, tragt euren Teil dazu bei, mit anderen im Frieden zu leben, soweit es möglich ist, Römer 12, Vers 18. Und Epheser 4, Vers 32 sagt, seid freundlich und mitfühlend zueinander, vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Ein ruhiges, friedliches und glückliches Leben in der Gegenwart Gottes kann nur dort beginnen, wo ich das umsetze. Ich kann mich lösen von Menschen. Ja, ich muss mich lösen von Menschen, die mir Schaden zugefügt haben. Ich kann und soll ihnen vergeben und dann daran arbeiten, dass ich mein Leben ganz neu aufstelle. Einige praktische Tipps, wie das funktioniert. Hier kommen sie, 7 Stück an der Zahl. Erstens, lasst es nicht zu, dass in eurem Herzen eine bittere Wurzel überhaupt entsteht. Immer dort, wo Verletzungen, Kränkungen oder das auf uns zukommt, wo ich merke, es macht was mit meinem Herzen, darf ich sagen, stopp. Und dann spreche ich ein Gebet. Herr, ich spüre jetzt gerade, wie ich verletzt werde. Ich spüre jetzt gerade, dass mir das gerade nicht gut tut, was hier geschieht. Herr, bitte schütze du mich jetzt. Gib mir gute Gedanken. Schenk es, dass ich mich jetzt abgrenzen kann. Dass ich das nicht zulasse, was Menschen mir sagen. Und dass ich vielleicht auch den Mut finde zu sagen, stopp, wir reden an dem Punkt nicht weiter. Stopp. Dieses Wort ist manchmal ganz wichtig, sehr wichtig. Gedanken anhalten, sie zu Gott umlenken. Das ist der erste wichtige Schritt, wie die Macht der Bitterkeit gebrochen werden kann. Gott kann unsere Gedanken reinigen und neu sortieren. Aber dazu müssen wir zu ihm kommen und uns von ihm ausrichten lassen. Darum ist die Zeit des Gebetes so wichtig jeden Tag. Wir brauchen sie. Und wenn wir sie nicht haben, dann leben wir gefährlich. Dann lassen wir uns von dem Negativen einfangen. Und dann macht das Negative was mit uns. Zweite Aussage. Entschuldige dich für eigene Verfehlungen. Oft verletzen wir Menschen, wo wir das gar nicht merken. Es ist ein unbedachtes Wort. Das mag ein flapsiger Spruch sein. Da stehen wir alle, auch ich, in der Gefahr. Wir merken das nicht. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, eigentlich drei Möglichkeiten, was ich tun kann. Entweder ich spreche die Person sofort drauf an und sage, hey, das war jetzt nicht gut, was du gesagt hast, das hat mir gerade wehgetan. Dann können wir in ein gutes, konstruktives Gespräch kommen. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist zu sagen, das hat er nicht so gemeint, lass ihn laufen. Ich pack den Mantel der Mantel der Liebe darüber. Das kann man machen. Das kann sogar manchmal sehr hilfreich sein. Man muss nicht über alles immer reden. Manchmal ist es sogar ganz gut. Lass ihn laufen. Und das dritte wäre, es trifft mich und macht was mit mir. Das wäre die schlechteste Lösung. Das wäre die schlechteste Lösung. Und wenn ich den Mantel der Liebe drüber decke, dann muss das ehrlich sein. Dann darf das nicht aus Feigheit geschehen, sondern ehrlich sein. Kann ich das nicht, kann ich mich vielleicht in der Seelsorge oder woanders an Rat holen und sagen, ich schaffe das nicht alleine, ich bin verletzt worden, ich schaffe das nicht alleine, ich kriege das nicht weg, hilf mir mal. Dann können wir das vielleicht zu zweit machen, das ist in Ordnung. Aber wo ich Fehler gemacht habe, muss ich mich auch entschuldigen können. Ganz wichtiges Prinzip. Ein drittes, geh doch den Problemfeldern aus dem Weg, sofern du sie kennst. Wenn du genau weißt, dass Hans-Otto Meyer dir immer blöd kommt und wenn du ihn schon siehst, ballt sie schon eine Faust in deiner Tasche. Dann geh doch diesen Menschen aus dem Weg. Uns zwingt keiner. Wir können nicht mit jedem Menschen in der Sandkiste spielen, das funktioniert nicht. Geht auch in irgendeiner Bibel, funktioniert das auch nicht. Da gibt es etliche Beispiele, wo Leute sich aus dem Weg gehen. Und trotzdem kann ich sagen, wir sind so unterschiedlich, wir passen nicht zusammen. Trotzdem kann ich für diesen Menschen beten und ihn segnen. Aber ich kann auch wissen, wir beiden kommen nicht zusammen. Dann macht das Sinn, dass man eine gewisse Trennung auch hat, eine räumliche Trennung, um nicht dass es keinen Krieg oder keine Schwierigkeiten gibt. Manchmal muss ich Problemen einfach aus dem Weg gehen. Das ist so. Nicht jeder Mensch ist bereit, meine zugesprochene Vergebung zum Beispiel anzunehmen. Es gibt zwanghafte Menschen, die schaffen es einfach nicht, miteinander klarzukommen. Diesen Menschen kann man nur aus dem Weg gehen, um selbst im Frieden leben zu können. Ja? Eine vierte Aussage. Wie besiege ich Bitterkeit? Indem ich auf Gottes Eingreifen und auf seine Hilfe warte. Manchmal sind es Prozesse. In meinem Fall, den ich erlebt habe, war es ein Prozess. Das ging nicht von heute auf morgen weg. Da brauchte ich Hilfe durch einen Ratgeber, in diesem Fall einen Psychologen. Viele Gespräche mit meiner Frau. Und dann haben wir das Gott hingelegt und gesagt, Herr, da ist ein Problem, das haben wir nicht gelöst. Hilf uns dabei. Und Gott hat uns geholfen. Gott hat Lösungsansätze gezeigt und Gott hat uns gezeigt, wie es weitergeht. Manchmal müssen wir Dinge auch aushalten können, weil nicht sofort eine Lösung da ist. Aber vertrauen wir darauf, dass Gott eine Lösung hat. Er hat sie, auch wenn es dauert. Ein fünftes, das ist ganz schwierig, ganz schwierig. Können wir Können wir in diesem Menschen Gottes Werkzeuge sehen? Denkt mal an die Geschichte von Josef. In der Bibel, Altes Testament. Dieser junge Kerl, dieser überhebliche Teenager, der seine Brüder zur Weißglut gebracht haben. Ja, mit seinen Träumen und Visionen und Gedanken, den Brüdern fiel nichts Besseres ein, als diesen Jungen mal eben an die Ägypter zu verkaufen. Eine Sklavenkarawane. Und dann landete dieser junge Mann im Hause eines reichen Mannes. Und dieser reiche Mann in Potiphas Haus, die Frau dieses Mannes hat ihn in ein schlechtes Licht gerückt. Und dann landete dieser Josef im Gefängnis. Jahr ein, Jahr aus. Da ist viel Bitterkeit im Herzen von Josef entstanden, mit Sicherheit. Aber Gott hat über ihm gewacht. Gott hat ihn rausgeholt. Er hatte wieder einen Traum, wieder eine Vision von 7 fetten und 7 mageren Jahren. Ein Traum, den der Pharao hatte. Und er hat ihn dann gedeutet. Und der Pharao hat ihn eingesetzt zum Herrscher. Sorge dafür, dass wir in den guten Jahren genügend Ernten haben, dass wir in den mageren Jahren zurechtkommen. Und Josef hat das gemacht. Und dann kamen diese Hungerjahre. Und dann kamen die Brüder aus dem Nachbarstaat, aus Judäa, kamen rüber nach Ägypten, um Lebensmittel zu kaufen. Und Josef trifft auf seine Brüder. Das Erste, was er hat, ist die Faust. Den zeige ich es jetzt. Das war der erste Gedanke. Und der zweite Gedanke war, nein, Gott hat mich gebraucht und hat diese Situation gebraucht, so schwer wie sie für mich auch war, damit meine Familie nicht verhungert. Und er hat ihnen Lebensmittel gegeben. Und er hat sich dann zu erkennen gegeben. Sie haben Versöhnung gefeiert. Manchmal fügt Gott uns Schweres zu und braucht genau die Menschen, die uns Schweres zufügen, als sein Werkzeug, damit es im Reiche Gottes irgendwas entsteht, damit es in meinem Leben irgendwas entsteht, in der Beziehung irgendwas entsteht oder wo auch immer und wie auch immer. Und auch das muss ich immer sehen. Ist das, was ich jetzt am schweren Grade erlebe, vielleicht ganz bewusst von Gott so gewollt, um etwas zu erreichen, die Krankheit, das Leid, das ich gerade erlebe? Ich weiß, das sind hohe theologische Aussagen. Eine hohe Geistlichkeit erfordert das. Aber die Fragen müssen wir trotzdem zulassen. Ein Sechstes dazu. Auch ganz, ganz, ganz schwer. Segne den, der dir wehtut. Leute, das ist unglaublich schwer. Aber Jesus selbst ist uns hier Vorbild. Er sagt zu den Menschen, die ihm am Kreuz, als er am Kreuz von Golgatha hing, fluchten und verspotteten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Können wir Menschen segnen, die uns Schweres zufügen? Wenn wir das schaffen, wenn wir das wirklich schaffen, dann ist das ein ganz wesentlicher Bestandteil, dass Bitterkeit im Herzen weicht. Denn wenn ich für Menschen beten kann, und sie ehrlich vor Gott bringe, dann schließt sich diese Wunde, dann vernarbt sie. Wenn ich das nicht schaffe, dann bleibt die Wunde. Dann bleibt die Wunde. Und eine letzte Aussage, Gelassenheit. Gelassenheit anlegen. Ich muss nicht alles persönlich nehmen. Ich muss nicht alles persönlich nehmen. Mir hilft immer dieser Spruch hier. Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Nochmal, der Leitgedanke ist immer noch der. Gott will für uns das Allerbeste. Er möchte unser Leben segnen. Er möchte uns Gutes tun. Er möchte, dass wir glücklich und zufrieden sind. Und das auch als Segen empfinden, unser ganzes Erdenleben. Und es gibt Lebenswidrigkeiten, die genau das Gegenteil wollen und das Gegenteil produzieren. Und in dieser Spannung stehe ich. Lasse ich es zu, dass Menschen mir Schaden zufügen dürfen oder Ereignisse mir Schaden zufügen dürfen? Oder sage ich stopp, stopp. Ich kann da nichts für, dass du jetzt Krebs bekommen hast. Ich leide damit, gar keine Frage. Aber es ist nicht mein Krebs. Ich kann da nichts für, Ja. Ich muss nicht alles annehmen. Liebe Gemeinde, ja, es gibt Verletzungen, die uns bitter machen können. Aber bedenken wir, über allem steht immer noch Gottes Gnade. Gottes Liebe zu uns Menschen. Und wo ich sie verstanden habe, wo ich sie tief in mein Herz hineinlasse und wo ich unter der guten Leitung des Heiligen Geistes so eine Lebensgrundhaltung durchdringe, in der bittere Erfahrung keine bittere Wurzel entstehen lassen, dann kann Bitterkeit besiegt werden. Gott hat alles dafür getan, dass das möglich wird. Nehmen wir das doch an. Und dazu ermutige ich. Amen.